Amen. Guten Morgen. Wie schön wäre es, wenn wir immer das tun würden, was Gott gefällt. Das wäre doch eigentlich ein entspanntes Leben. Das wäre doch gut. Und wir haben gehört jetzt von Margot, dass sie sich eben diesen Wunsch hatte, Gott zu gefallen und sich gedacht hat, ja, wenn es mir etwas bringen würde, würde ich mir eben diese Erbsen in die Schuhe tun. Und wenn ich so Gott gefallen könnte, dann würde ich es tun. Also dieser Wunsch, Gott zu gefallen, ist da. Und heute haben wir das Thema Gnade, lebensverändernde Kraft. Letztes Mal haben wir von der Gnade, die erlösende Gnade gehört. Ich habe da die Plakate nochmal aufgehängt. Die verschiedenen Erlösungswege, die Gesetzlosigkeit, also die Menschen, die denken, sie brauchen gar keine Erlösung und sie sehen die Sünde höchstens als Spielzeug, aber schon gar nicht als Problem. Und sie denken, sie sind okay. Ja, und die Menschen aus dem Gesetz, wo es eben gewisse Dinge gibt, die aufgelistet sind, wo man genau weiß, wenn ich das tue und das tue und das tue, dann reicht es mir als eine Selbsterlösung. Und die Gnade, die eben durch Jesus Christus zu uns gekommen ist, dass wir erlöst sind durch Jesus Christus, sein Opfer, sein Tod, da hat er unsere Schuld bezahlt. Und ich habe so eine Gegenüberstellung gefunden im Buch von Timothy Keller und ich habe das im Wochenflyer abgedruckt, die ganze Liste, aber ich werde euch nur eine kurze Auswahl dieser Liste zeigen und kurz darauf eingehen. Und zwar ist es eine Gegenüberstellung von Gesetz und Gnade oder Gesetz, Religiosität und Gnade, Evangelium und die Auswirkungen oder wie, wenn wir jetzt zwei Christen nebeneinander stellen, einer unter dem Gesetz, einer unter der Gnade, dann sehen die von außen gar nicht so ganz anders aus. Sie dienen in der Gemeinde, sie sind überzeugte Christen, sie haben das gleiche Glaubensbekenntnis. Also, aber was unterscheidet sie dann eigentlich in ihren Überzeugungen? Das möchte ich einfach jetzt hier. Sie sind unter dem Gesetz, der Gehorsam unter dem Gesetz heißt dann, ich bin Gott gehorsam, damit er mir bestimmte Dinge gibt. Also ich zahle den Zehnten, damit ich reich werde. Oder damit es mir gut geht, und wenn ich ihn nicht zahle, dann ungehorsam heißt, dann raubt mir Gott eben auch den Segen. Also ich gehorsam, damit ich etwas bekomme. Gehorsam unter Gnade, ich bin Gott gehorsam, um seiner selbst willen, um mich an ihm zu freuen und ihm ähnlicher zu werden. Oder der Gesetzliche, wenn Probleme kommen, der wird sagen, in Schwierigkeiten bin ich wütend auf Gott oder mich selbst. Schließlich hat ein guter Mensch ein gutes Leben verdient. Und ein Mensch unter der Gnade wird sagen, in Schwierigkeiten weiß ich, dass Gott auch in all meinen Nöten seine Vaterliebe wirken lassen wird. Oder wenn ich das in einem Beispiel ausdrücken könnte, nehmen wir an, ein Mensch unter dem Gesetz, ein Mensch unter der Gnade, beide werden krebskrank. Der Krebskranke unter Gesetz wird denken, ich muss gesündigt haben, dass Gott mich so hart bestraft. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Oder Gott ist ungerecht, dass er mich jetzt noch mit dieser Krankheit bestraft. Der Mensch unter der Gnade wird sagen, Gott ist auch hier. Jetzt hat Gott die Chance, seine Gnade zu zeigen und mich durch diese Not zu tragen. Er hat die Chance, mich zu heilen oder mich heimzurufen. Beides ist Gnade. Ja, es wird unterschiedlich interpretiert. Oder das Gebetsleben. Unter dem Gesetz oder der Religiosität wird der Mensch sagen, mein Gebetsleben besteht im Wesentlichen aus Bitten und wird nur in Notsituationen intensiver. Der Hauptsinn des Betens ist für mich, die Dinge unter Kontrolle zu behalten. Also ich bete dann, damit ich einen Parkplatz bekomme, damit ich am Samstag gutes Wetter habe, damit ich gute Noten habe, damit, also ich versuche, Gott zu instrumentalisieren, damit ich ein behütetes Leben habe. Das ist dann die Funktion Gottes. Er ist zuständig für mein behütetes Leben und mein Gebetsleben ist dann nur eigentlich, dass es dann so herauskommt. Unter der Gnade, die Motivation eines Menschen unter der Gnade ist, mein Gebetsleben besteht aus Zeiten des Lobpreises und der Anbetung. Der Hauptsinn des Betens für mich ist für mich die Gemeinschaft mit Gott. Also es geht um Beziehung. Plötzlich sind wir Freunde und wir freuen uns, zusammen zu sein. Und das ist dann der Hauptmotivation. Wir sind Freunde und es ist schön, zusammen zu sein. Und das andere System ist, Gott ist, wir benutzen Gott, wir haben eine Vertragsbeziehung. Oder wir sind irgendwie Angestellte und Gott hat dann als Chef seinen Vertrag zu erfüllen. Oder den Lebenssinn unter dem Gesetz der Religiosität, sagt der Mensch, mein geistliches Image fußt auf meiner familiären Herkunft oder Leistung. Deshalb erschafft sich mein Herz Götzen. Talente, Moral, Fleiß, sozialen Status und so weiter. Diese muss ich unbedingt haben, weil auf ihnen Hoffnung, Lebenssinn und Glück und Sicherheit ruhen. Unter der Gnade, in meinem Leben gibt es viel Gutes, wie Familie und so weiter, doch nichts davon hat für mich absolute Bedeutung. Ich muss das alles nicht unbedingt haben. Und so können mich Angst, Verbitterung und Verzweiflung nur begrenzt treffen, wenn diese gefährdet sind oder verloren gehen. Also wenn ich jetzt aus meinem Image als Pastor auf der religiösen Ebene mich da posiere, dann ist das mit meiner Identität verknüpft. Also das ist dann, wenn das nicht mehr ist, dann was bin ich noch? Aber auf der Gnade fußend, dann weiß ich, ich bin geliebt, ich bin wichtig, weil Gott mich wichtig nimmt. Das reicht. Und wenn alles andere dann zerfällt das Fundament nicht. Soweit, ihr könnt die Liste dann euch mal zu Gemüte führen in einer ruhigen Stunde, mal schauen, wo stehe ich. Nun, die Gnade, eben diese Erlösung von Jesus Christus, was er getan hat am Kreuz, ist eben nicht nur, damit wir nicht ewig verloren gehen. Es ist eine allumfassende Erlösung. Es ist nicht nur damals, es ist heute gültig, es ist jetzt gültig. Es umfasst dein ganzes Leben. Eine Erlösung nach Geist, Seele und Leib. In der Bekehrung, wenn wir anfangen zu glauben, da bekehrt sich unser Geist und da kommt der Heilige Geist und schafft neues Leben. Und wir empfangen ewiges Leben, werden Kinder Gottes. Aber unsere Seele hat sich noch nicht bekehrt. Die Bibel spricht davon von Heiligung. Ja, Paulus redet davon, wir sollen ablegen Neid, Zorn, schlechte Nachrede und wir sollen anziehen, Geduld, Erbarmen und so weiter. Also von da nach da. Es ist ein Umbau. Ja, vorher, wir sollen nicht mehr so handeln und wir sollen so handeln. Aber wie verändert man denn jetzt das Handeln? Und genau da kommen wir wieder in die Versuchung als Christen zu sagen, okay, ich bin erlöst und jetzt arbeiten wir daran, dass wir gute Christen werden. Und jetzt schaffen wir es gesetzlich. Und die Frage ist, wie verändern wir uns? Und ich habe da so ich werde es da anhand von diesem Furnier zeigen. Ich habe da Holz mitgebracht. Ich habe ja früher als Schreiner gearbeitet. Und Holz ist von dem her mir sehr familiär. Und wie biegt man jetzt Holz? Also wenn ich Holz ist ja gewachsen und wenn ich jetzt Holz biegen möchte, dann merke ich, das geht ja gar nicht. Also, dass es dann bleibt. Also ich muss Druck anwenden und genau das fangen wir an als Christen. Wir fangen an und jetzt Druck aufzusetzen und sagen jetzt, okay, jetzt reiße ich mich zusammen und mit viel Disziplin, ich werde ein besserer Christ. Weil letztes Mal habe ich so versagt, und ich werde weniger zornig. Und jetzt, oder ich werde jetzt geduldiger. Und jetzt drücken wir da mal an uns herum. Und wir drücken und drücken und drücken. Aber im Endeffekt sind wir am, irgendwann, wenn der Druck nachlässt, sind wir wieder am gleichen Ort. Und wir denken, warum? Wie konnte ich nur so sündigen? Wie konnte ich nur und Christen sind plötzlich überrascht, wo sie selber landen, wenn sie denken, ich habe mir doch so Mühe gegeben. Und plötzlich tue ich so etwas Schlimmes. Plötzlich lande ich mit der falschen Frau im Bett oder plötzlich betrüge ich oder stehle Geld oder lüge Menschen an, obwohl das gar nicht in meinem Sinn ist. Und dann drücken wir noch mehr, bis wir zerbrechen. Ja, und dann geben wir auf, sagen, das Christentum funktioniert nicht. Das nützt nichts. Also da kannst du drücken und drücken, besser hören wir auf. Ja, und leben halt so, wie wir leben, weil es bringt nichts. Da kannst du drücken. Und ich selber war an einem Punkt, ich war so verzweifelt, ich habe versucht, von dieser Pornografie freizukommen. Ich musste einfach erkennen, dass ich komme nicht frei. Ich bin gefangen. Ich bin ein gefangener Mensch. Ich komme nicht frei. Ich bin verzweifelt. Und die Frage ist, wie verändert sich denn unser Handeln? Und ich möchte da euch mitnehmen, Jesus redet in Matthäus 15, Vers 19 davon, von unserem Herz. Und er sagt, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Also das Herz, da kommt es her. Und da entstehen dann plötzlich Gedanken und aus den Gedanken entstehen Taten. Und ich möchte das mal so darstellen. Unser Herz, so in einem Dreieck dargestellt. Eben die Frage ist, was ist unser Herz? Im Volksmund, wir zeichnen ja das Herz als Symbol der Liebe, hat viel zu tun mit Gefühl. Ja, es hat mir mein Herz berührt, dann denken wir, es hat zu tun mit Gefühl, aber eigentlich im biblischen Sinn hat es zu tun mit deinem Innersten, dein Zentrum. Und unser Handeln, das habe ich oben mal so in diesem gelben Kasten, oder unser Tun, unser, was wir sagen, das sehen wir als Menschen. Ja. Und, aber inwendig das sind wir, haben wir Gedanken und Gefühle. Ja, jede Tat hat vorher auch noch Gedanken oder eben Gefühle. Also wenn mich jemand beleidigt und ich verletzt bin, dann reagiere ich aus diesem Gefühl des Beleidigtseins und will mich verteidigen und beleidige zurück und verletze. Ja, und, aber das war dann nicht sehr durchdacht, weil hinterher bereut man es dann doch, was man gesagt hat. Oder Gedanken, also, ja, und Gedanken und Gefühle, die hängen zusammen. Also ich kann es mal so, so zeigen. Also wenn ihr vielleicht mal an euren ersten Kuss denkt, diejenigen, die den ersten Kuss erlebt haben, ja, und wenn man das genug daran rumdenkt, plötzlich hat man auch die Gefühle wieder. Und plötzlich fühlt man sich wieder so, dieses Kribbeln oder so. Und so haben Gedanken und Gefühle eine Interaktion. Also Gedanken können plötzlich Gefühle auslösen oder Gefühle Gedanken. Und aus dem heraus kommt dann ein Handeln. Also plötzlich hat man die Sehnsucht und man möchte irgendwie das einsame Herz wieder. Und dann wird man aktiv, man sucht dann einen Menschen, weil man nicht mehr einsam sein möchte. Aber das ist noch nicht das Zentrum. Das Zentrum ist das Herz. Da entspringen die eigentlichen Überzeugungen. Es ist der Sitz unserer Grundüberzeugung, unserer Glaubensüberzeugungen, wer wir sind. Also hier ist es am tiefsten. Und wenn unser Herz nicht gut ist, dann, wenn es leer ist, wenn es Sehnsüchte hat, wenn es verletzt ist, dann kommen aus dem Herz diese Gedanken. Plötzlich kommen Sehnsüchte, die wir einfach stillen müssen. Und dann handeln wir. Und so sagt Jesus in dem Sinne, unser Herz muss sich verändern. Wir können noch lange versuchen, unser Handeln einzugrenzen. Es wird eigentlich nur dieser Versuch sein, uns zu biegen. Und wir können noch lange versuchen, unsere Gedanken und Gefühle irgendwie zu disziplinieren. Es ist nur ein Versuch, uns selbst zu verändern. Und dann merken wir, es hat sich nichts geändert, aber auch gar nichts, weil das Herz hat sich nicht verändert. Also muss sich das Herz ändern. Die schlechte Nachricht ist, du kannst dich nicht auf diese Weise verändern. Die gute Nachricht ist, Gott will es tun. Ja, da ist unser Ego, ist in unserem Herz drin. Und dann gibt es zwei Grundwerte, die wir Menschen brauchen. Das eine ist Sicherheit und das andere ist Wert. Jeder Mensch braucht zutiefst das Gefühl von Sicherheit. Jeder Mensch braucht zutiefst das Gefühl von, ich bin wertvoll. Wenn beides nicht gesättigt ist, dann werden wir uns auf die Suche machen, uns Sicherheit oder Wert zu verschaffen. Indem wir Sicherheit können wir erlangen, indem wir Menschen manipulieren und kontrollieren. Dann können wir Sicherheit schaffen oder Wert können wir uns verschaffen, indem wir uns in die Arbeit steigern oder uns aufarbeiten in Positionen, die uns das Gefühl geben, wir sind wertvoll. Aber was ist, wenn das Herz gespeichert hat, du bist nicht wertvoll? Die Glaubensüberzeugung, du bist nichts. Dann wirst du auch in der besten Position immer wieder glauben, ich bin eben doch nichts. Das hat doch nicht gereicht. Und dann treibt uns unser Herz an, bis dorthin, wo wir Dinge tun, was eben die Bibel Sünde nennt oder Dinge, die zerstörerisch sind. Die gute Nachricht, Hesekiel 36, 26 bis 27, da heißt es, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und wisst ihr, es ist so befreiend, diese Worte, ich will. Gott hat nie gesagt, du sollst dein Herz ändern. Er hat gesagt, ich will dein Herz ändern. Ich will es tun. Es ist seine Sache, weil du kannst es nicht. Ganz einfach, wir können uns nicht zu neuen Kreaturen verändern. Es ist das Werk, das eben Gott tut. Und dann der nächste Vers. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ja, und wenn das Herz gut ist, dann plötzlich können wir Menschen lieben. Ja, wenn wir gefüllt sind mit dieser Liebe, wenn wir selbst uns lieben können, weil wir Geliebte sind, können wir auch Menschen lieben. Plötzlich verändert sich unser Handeln. Und ich möchte das mal so zeigen, mit diesem Beispiel. Ich habe da eben, ich habe nicht nur Holz mitgenommen, ich habe da auch einen Heißluftföhn mitgenommen. Und jetzt heißen wir mal da dieses Rohr. Und ihr müsst wissen, das Holz hat kleine Zellen. Es ist gewachsen, es hat ganz kleine Zellen, die so gewachsen sind. Und so ist es eben gewachsen. Und es lässt sich nicht in dem Sinne verändern, außer wir legen es in Wasser ein. Und ich habe das vorher so ein Stück Holz, ein Furnier da ins Wasser eingelegt. Und dann weichen sich die Zellen auf und dann kann man anfangen, mit Wärme das Holz zu biegen. Und für mich ist es wie so ein Bild, wenn wir in die Gegenwart Jesu kommen. Gott ist gut, Gott ist vollkommen, Gott liebt uns und wir werden immer mehr so wie er. Und ich muss es eine Weile draufhalten, weil es muss eben noch ein bisschen trocknen, aber ihr seht schon, Es fängt sich an zu biegen. Und unser Herz verändert sich eben in der Gegenwart Gottes. Es ist seine Liebe, die unser Herz berührt und einen Eindruck hinterlässt, wo wir uns plötzlich geliebt fühlen oder wir uns plötzlich sicher fühlen können und wissen, uns kann niemand mehr aus der Hand Gottes rauben. Und dann beginnt es eine neue Form anzunehmen. Ich muss noch ein bisschen länger. Wir lassen es jetzt einfach mal so bewenden. Also das Holz hat eine neue Form angenommen. Und so, weil sich die Zellen verändert haben. Sie wurden weich, formbar und trocknen jetzt in einer neuen Form. Und genauso ist es Gottes Werk an uns. Es ist nicht, Gottes Design ist nicht, dass er uns befreit und dann sagt jetzt, Gemeindebrand verursacht. Genau, jetzt lassen wir das. Aber ihr habt gesehen, ja. Gott verändert unser Herz und seine Liebe brennt wie ein Feuer. Ja, es ist nicht zu spielen mit seiner Gnade und seiner Liebe, es ist mächtig. Ja, und wenn wir in seine Gegenwart kommen und unser Herz berührt wird von ihm, dann beginnt etwas Neues. Dann beginnt er uns zu formen. Dann werden wir ihm ähnlicher. Und 2. Korinther 3, Vers 18, da heißt es, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet. Also wir werden umgeformt. Aber es ist eben nicht, indem wir hart arbeiten und uns verändern zu suchen. Es ist eben, indem wir ihn anschauen, in seine Gegenwart kommen. Und dann heißt es, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Es ist nicht dein Werk. Und ich möchte dich heute befreien von dieser Lüge, dass du dich bessern musst, dass du an dir arbeiten musst, dass du noch mehr und noch härter an dir schaffen musst. Ich möchte dich dazu ermutigen, es aufzugeben. Und Jesus zu suchen. In meiner tiefsten Verzweiflung, eben im Kampf irgendwie mit der Sucht nach Pornografie frei zu werden. Ich war da an dem Punkt, wo ich sagen musste, Jesus, wenn du nicht ein Wunder tust, dann gebe ich auf. Ich kann mich nicht verändern. Es geht nicht. Und es ist eine Gnade, wenn wir erkennen, und an dem Punkt sind und sagen müssen, ich strecke meine Waffen. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Und seine Hilfe hat angefangen, seine Liebe hat angefangen, mein Herz aufzuweichen. Und es war ein Prozess, der mehrere Jahre dauerte. Und ich würde sagen, er dauert an. Ja, solange wir leben und in seine Gegenwart kommen, werden wir ihm ähnlicher. Und nehmen mehr und mehr Gestalt an. Und seine Liebe hat mich mehr verändert als 20 Jahre Religiosität und Gesetzlichkeit. Und seine Liebe verändert auch dich. Es gibt Hoffnung. Und ich möchte dir Mut machen, aufzuhören, an dir zu arbeiten. Und anzufangen, dich einfach ihm zu geben. Verstehst du, Jesus hat den vollen Preis bezahlt. Er hat dich mit dem ganzen Mist gekauft. Der gehört jetzt ihm. Es ist jetzt sein Problem, nicht mehr deins. Also bringst das Problem zu ihm. weil er kann dich wirklich verändern. Es ist seine Gnade und seine Liebe, die dich verändert. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir, dass deine Erlösung nicht einfach aufhört mit dem Geschenk des ewigen Lebens, sondern du willst uns nach Geist, Seele und Leib erlösen und befreien und uns mit deiner Liebe umformen und dir ähnlicher machen. Und ich danke dir, dass du jedes Joch zerbrichst der Religiosität, die über uns herrscht. Und ich danke dir, dass du uns befreist von dem Druck, uns selbst besser machen zu müssen. Und ich danke dir, dass wir zu dir kommen können mit all unserem Versagen, weil du unser Herz berühren willst. Und ich bitte, dass du es heute Morgen tust, einmal mehr, dass wir kommen in deine Gnade. Berühre uns. Verändere uns. Amen. Und wir wollen uns eine Zeit nehmen, wo wir das Abendmahl feiern. Und es ist ein guter Moment, eben gerade das zu bringen. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen uns zuerst verbessern und dann können wir kommen. Aber du bist eingeladen zu kommen, wie du bist. Und bringe dein Herz zu dir.